Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei Peace, Love and Therapy und willkommen zu einem Gespräch über Körperpsychotherapie. Ich habe heute mit Max gesprochen. Max kenne ich auch aus meiner eigenen Ausbildung zur Sexualtherapeutin und er ist Heilpraktiker für Psychotherapie und wir haben über die Psyche, den Körper, was die beiden verbindet, über Emotionen und Selbstwert und noch viel mehr gesprochen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Dann können wir da direkt reinstarten. Wer bist du, was machst du und worüber redest du sehr gerne?
Ja, okay, ich bin Maximilian. Ich bin Heilpraktiker für Psychotherapie und arbeite mit der Körperpsychotherapie. Und ich habe selber eine Reise hingelegt über die letzten, ich würde sagen, 7, 8 Jahre, mich selbst und meinen Körper besser kennenzulernen. Und die Körperpsychotherapie war da einfach so ein Schlüssel für mich, um wirklich ein noch besseres Körperbewusstsein zu bekommen und einfach zu verstehen, wo bestimmte Sachen, bestimmte Muster, bestimmte Themen, die ich habe, herkommen und die dann aber auch zu lösen, zu wandeln. Ja, und ich lebe in Berlin, ich bin verheiratet, ich habe eine 5-jährige Tochter. Ich rede gerne über Themen, wie können wir gut leben, wie können wir aber auch gut zusammenleben, wie können wir ein gutes Leben auf diesem Planeten haben, der einfach alles uns bietet, was wir brauchen.
Ach cool. Wir können ja mal bei den Basics starten. Wenn ich mir jetzt vorstelle, was so gängige Begriffe sind, dann ist Psychotherapie wahrscheinlich mittlerweile ein gängiger Begriff. Zum Glück ein bisschen mehr. Physiotherapie fällt mir noch ein, was Leute dann mit Körper assoziieren könnten. Psychosomatik ist, glaube ich, mittlerweile vielleicht auch ein Begriff. Also die Verbindung von körperlichen und geistigen Themen oder emotionalen Themen. Wo würdest du denn da Körperpsychotherapie einordnen in diese Bereiche?
Körperpsychotherapie betrachtet grundsätzlich erstmal den ganzen Menschen, den Menschen als Ganzes. Und wir gehen erstmal meistens von psychischen Themen aus. Manche Klienten kommen aber auch mit ganz klar körperlichen Themen, irgendwelche Schmerzen im Arm, Schmerzen im Rücken, chronische Verspannungen. Andere Klienten kommen aber mit Themen wie irgendwelche Ängste oder irgendwelche Beziehungskonflikte, so ungelöste Konflikte oder einfach sowas wie, ja, irgendwie habe ich nicht so viel Lebensenergie oder so. Und Körperpsychotherapie guckt sich einfach an, wo gibt es in diesem Gesamtsystem Mensch Blockaden, die so den Fluss der Lebensenergie und Lebensfreude behindern. Und dann reden wir, das ist so Psychotherapie, aber wir verbinden das eben auch mit dem Körpergefühl, mit dem Körperbewusstsein. Und das ist für die meisten Menschen erstmal so ein Aha-Moment. So, oh wow, ich muss nur so eine kleine körperliche Veränderung machen. Sowas wie ein Beispiel, leicht in die Knie gehen, wenn ich stehe. Weil die meisten Menschen eher so eine durchgedrückte Knie haben, durchgedrückte Beine, was eigentlich total unentspannt ist. Und dann ist es erstmal so ein Aha, oh wow, ich kann mit so einer kleinen Sache schon irgendwie total viel verändern im Körpergefühl. Und dann gibt es aber meistens auch eben so einen Schwenk in die Vergangenheit, tiefenpsychologisch zu gucken, wo kommen bestimmte Themen einfach her.
Ich wollte gerade sagen, sorry, ja.
Und vielleicht letzter Schritt so natürlich auch die körperliche Arbeit. Das heißt, es gibt auch so Körpertherapieformen, wo so dieses Psychotherapeutische nicht so sehr im Vordergrund ist, sondern wo einfach nur am Körper gearbeitet wird und dadurch schon Sachen gelockert werden, auch emotional ins Fließen kommen können. Das ist eben auch Teil bei mir, aber eben auch intensiv verbunden mit der Psychotherapie.
Also dann quasi energetisch oder Massagetechniken oder was kombinierst du alles?
Beides. Sowohl
Beides,
energetisch
ja.
Als auch manuell sozusagen. Manuell, es ist keine Massage, es ist keine Wellness-Massage. Ich hatte heute eine Klientin, die hat dann nach einer Dreiviertelstunde lag sie auf der Matte und war total entspannt. Dann habe ich gemerkt, so, warte mal, die Sitzung ist gerade mal zur Hälfte. Es geht jetzt hier nicht darum zu entspannen. Wir wollen ja schon an Themen ran. Und das ist vielleicht ein Missverständnis manchmal bei manchen Leuten. Es geht jetzt nicht darum, am Ende sich total wohl zu fühlen. Oft fühlt man sich danach tatsächlich erstmal nicht so gut, weil halt Themen aufgebracht werden. Weil die Themen, die ich mein ganzes Leben mit mir herumtrage, jetzt erstmal aufgewühlt werden. Es ist Schattenarbeit, was wir da machen.
Okay, also du kannst quasi von beiden Seiten aus ran, von der psychischen Seite aus ran oder von der körperlichen Seite aus. Das ist bei Körperpsychotherapie erstmal nicht so wichtig, ob wir mit den Verspannungen starten oder mit dem Konflikt starten. Und es ist ähnlich auch wie, weil also in der klassischen Psychotherapie wird ja auch erstmal so eine riesen Anamnese gemacht, Lebenslauf analysiert, Prägungen analysiert und bei der Physiotherapie ähnlich erstmal geguckt, okay, was ist der Status quo im Körper? Machst du beides quasi oder eine Mischung?
Also ich möchte dazu gerne mal sagen, ich war selber noch nie in Physiotherapie.
Okay, ich auch nicht übrigens.
Ich kann es nicht damit vergleichen. Ich weiß
Ja.
nicht, was es ist. Ich hatte schon mal Chiropraktik, und ich kenne natürlich so die gängigen Verfahren für Anamnese und ich mache auch eine Anamnese. Aber ein schönes Zitat aus meiner Ausbildung ist: Die Anamnese allein verrät schon viel über den Arzt oder über den Heiler, den Mediziner. Das heißt, gängig ist es ja in unserem Medizinsystem, in unserem Gesundheitssystem, erstmal eine Diagnose zu stellen und dann zu gucken, so durch die Karteikärtchen zu gehen und zu gucken, so, ah, die Diagnose, ah, okay, also diese Symptome, differenzialdiagnostisch, was kann es alles sein und dann die wahrscheinlichste Diagnose irgendwie rausziehen. Das habe ich auch alles gelernt als Heilpraktiker halt. Und dann, gut, für diese Diagnose gibt es folgende Therapiemöglichkeiten. Das ist jetzt nicht so mein Vorgehen. Ich finde, das baut so eine Barriere auf zwischen mir und dem Klienten oder der Klientin. Und ich gehe da rein in diese Sitzung, weil ich diesen Menschen kennenlernen möchte und weil ich beziehungsdynamisch arbeite. Das heißt, ich gehe auch mit dieser Person in Beziehung. Das heißt, wir bringen die Themen dieses Klienten in den Raum, indem wir sie in irgendeine Beziehung bringen. Jetzt wird
Die
es ein bisschen.
Beziehung zu dir als Therapeut in dem Moment dann?
Ich bin meistens dann eher einfach nur wie so ein Spiegel sozusagen.
Mhm.
Also nicht jetzt ist, also auch, es geht um das Thema, es kann auch sein, dass es irgendwie die Beziehung zwischen mir und dem Klienten, der Klientin irgendwie Teil dessen ist, was im Therapieprozess hervorkommt. Da gibt es dann Übertragung und Gegenübertragung kann eben aufkommen, falls diese Begriffe schon mal bekannt
Können
sind.
wir gleich nochmal reingehen? Ich glaube, wir
Können wir
müssen
nochmal
die
rein.
definieren, ja.
Und es ist so, dass wir einfach sehr viel über diese Themen reden können und dann bleiben die aber so einfach im Kopf. Und dann bleiben sie auf dieser Verstandes- und Logikebene. Und jetzt sind wir eine Gesellschaft, die einfach diese Verstandesebene extrem überbetont und das Körperliche eben eher so total vernachlässigt. Also ich bin froh, dass es eben mehr und mehr wieder kommt, dass Leute einfach bessere Verbindungen zu ihrem Körper aufbauen. Und was ich jetzt meine mit in Beziehung bringen, ist, dass wir zum Beispiel ein Thema, das wir in Worte fassen können. Und ich habe auch Klienten, die hatten schon zig Psychotherapien hinter sich und merken so, ah, aber irgendwie ist es trotzdem noch nicht so ganz gelöst. Ich spüre trotzdem noch, dass mich Dinge einfach aufregen oder sowas. Und es sind immer die gleichen Dinge. Und ich kann da irgendwie nie so richtig Ruhe finden. Und dann bringen wir diese Themen eben auf eine Beziehungsebene, sage ich mal, indem wir zum Beispiel, und dann nutze ich auch so Methoden aus der Gestalttherapie, so Aufstellungsarbeit, wir können auch ein szenisches Spiel machen. Das heißt, ich würde dann zum Beispiel in die Rolle des Vaters gehen und dann eine bestimmte Dynamik zwischen der Person und dem Vater nachspielen. Und das bringt einfach so dieses körperliche Erleben, dieses emotionale Erleben viel mehr auf den Punkt und viel mehr so ins Fühlbare, als wenn ich einfach nur drüber rede.
Okay, und dann gehst du in den Körper quasi von dort aus.
Zum Beispiel, ja.
Ja.
Und mit den meisten Leuten rede ich erstmal am Anfang. Ich fange erstmal mit Gesprächstherapie an, weil es einfach das ist, was die Leute kennen. Es geht ja auch viel darum, erstmal ein Vertrauen aufzubauen.
Ja. Und wenn du jetzt, wir können ja mal ganz kurz nochmal den Schlenker zu Übertragung, Gegenübertragung machen. Dieses Beispiel mit du gehst in die Rolle des Vaters könnte ja da ein Beispiel für sein. Vielleicht magst du ein ganz kurzes. Ich meine, googeln kann auch jeder, aber wir können ja so ein ganz kurzes Beispiel dafür machen, bevor wir dann noch weiter die
Ja.
Route gehen.
Ein schönes Beispiel kann sein, wenn der Therapeut, die Therapeutin einfach in dir was auslöst, wo du so denkst, so, warte mal, ich komme jetzt gerade in die Therapie, ich will doch eigentlich gerade irgendwie über meine Probleme mit meinem Partner reden, aber dieser Therapeut nervt mich total. Was ist denn da eigentlich los? Und dann kannst, das wäre jetzt so Übertragung, dass ich sozusagen bestimmte Gefühle, die ich eigentlich mit anderen Personen verbinde, dann auf den Therapeuten spiegele, drauf projiziere. Und dann sehe ich, dann lösen bestimmte Verhaltensmuster des Therapeuten irgendwas in mir aus, was aber eigentlich gerade mit dieser Situation nichts zu tun hat. Und eigentlich machen wir das ständig mit allen Personen, mit allen Menschen in unserem Leben, haben wir irgendeine Form von Übertragung.
Projektion vielleicht auch.
Auch, ja.
Oder bessere, ja.
Ja. Projekt, also Übertragung würde ich es dann bezeichnen, Projektion machen wir ständig, genau, Projektion machen wir ständig, Übertragung würde ich es dann bezeichnen, wenn dich das dann wirklich nicht loslässt, wenn dich das dann wirklich im Inneren wirklich beschäftigt, wenn da irgendwas, ich will jetzt nicht sagen getriggert, aber so wirklich dich emotional aufbringt. Und Gegenübertragung ist dann wieder die andere Richtung. Es kann auch passieren, ist mir zum Glück nicht passiert bisher, aber es kann auch sein, dass sich in diesem therapeutischen Prozess, dass da Gefühle entstehen, dass da irgendwelche Verbundenheitsgefühle entstehen oder so. Und es ist ganz wichtig, dass die Leute bei mir in der Therapie für sich selber was lernen und dann unabhängig von der Therapie im Leben Dinge besser umsetzen können. Und es kann aber auch irgendwie so eine Form von Abhängigkeitsverhältnis entstehen. Eine Klientin, ein Klient, irgendwie ist der Person geht es dann immer nur gut, wenn Therapie ist und will dann immer wieder zurück, weil es sich da irgendwie so gut anfühlt. Weil da jemand da ist, der sich kümmert, der ein offenes Ohr hat. Was vielleicht was ist, was früher in der Kindheit und vielleicht auch jetzt noch von den zum Beispiel Eltern nie so gegeben werden konnte, weil die vielleicht selber mit ihren Themen beschäftigt waren.
Boah, ich finde, das ist ja gerade aber auch schmal. Also einerseits eine therapeutische Beziehung ist ja oft auch so eine Art korrigierende Erfahrung, dass ich halt mal den sicheren Raum bekomme, den ich vielleicht vorher nicht hatte, dass ich eine Person habe, der ich vertraue, der ich mich öffnen kann, die mich nicht bewertet, dann fühle ich mich natürlich wohl und verbunden. Und gleichzeitig halt, dass das nicht so eine neue Art von vielleicht, ja, erlernte Hilflosigkeit, den Begriff lasse ich jetzt mal weg, aber also so eine Art Abhängigkeit hast du ja gerade gesagt.
Ja, voll. Das ist
Gibt
natürlich auch Teil des therapeutischen Prozesses, dann mehr und mehr aus dieser Abhängigkeit auch wieder rauszutreten oder dem Klienten die Möglichkeit zu geben, da wieder selber daraus herausgehen. Und das mache ich eigentlich von Anfang an, dass ich eben sehr stark darauf trainiere, würde ich fast schon sagen, dass die Person sich selber spürt, dass ich jetzt nicht der Person sage, was Sache ist, sondern dass die Person wirklich selber drauf kommen soll. Ich bin nicht der Experte für das Leben dieser Person. Ich kann nur ein Spiegel sein und ich kann Angebote machen. Ich kann sagen so, wow, das, was du mir gerade erzählst über deinen Vater, das würde mich total wütend machen, so wie ich das, also ich spüre gerade, wie mich das wütend macht. Und da bin ich auch nicht so neutral wie jetzt irgendwie ein Psychoanalytiker, der gar keine Regung irgendwie zeigen darf, sondern ich sage dann auch wirklich so, also wenn ich mir das anhöre, dann macht mich das richtig wütend. Wie empfindest du das denn? Dann kommt oft so, ja, Wut trau ich mir ehrlich gesagt nicht zu. Und das ist wirklich bei sehr vielen Klienten, Klientinnen, also bei den allermeisten gibt es immer auch ein Thema mit unterdrückter Wut.
Wirklich?
Ja. Also vielleicht sind es einfach nur die zu mir kommen über Wut. Ich gebe auch kommendes Wochenende einen Workshop über Wut.
Geil.
Aber ganz oft ist es so, dass wir die gerade Wut und verbunden auch mit Aggression in der Gesellschaft und so wie wir aufwachsen, ein sehr negativ bewertet wird und deswegen eigentlich gar nicht erst zugelassen wird. Und wir lernen, Wut nicht zuzulassen. Und wir auch nirgendwo sonst wirklich ein Ventil dafür haben, um diese ganz normale, natürliche Emotion, die jeder von uns hat und haben kann, mal zu fühlen. Und da ist wirklich eine Kernhaltung, die ich habe in meiner Arbeit, ist, nur wenn man die komplette Bandbreite an Emotionen fühlen kann, kann man auch wirklich einen vollumfänglichen Zugang zur Lebensfreude haben.
Mir fällt dazu ein metaphorisches Bild aus meinen Seminaren ein. Das habe ich nicht entwickelt, aber das habe ich von meiner Kollegin geklaut. Meine Kollegin hat immer wahrscheinlich hat sie es selber geklaut, aus einem Buch, glaube ich, von Vivian Dittmar. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall war sie so das Bild von Kanälen und durch die Kanäle fließen die Emotionen und die Emotionskanäle quasi. Und wenn die Kanäle verstopft sind, dann kann da nicht mehr so richtig was durchfließen, dann bahnt es sich einen Weg woanders hin. Wir können ja, wenn du magst, mal so ein bisschen durch so Grundemotionen durchgehen und die körperliche Komponente davon anschauen, obwohl das wahrscheinlich auch super, super individuell ist. Also, wenn ich da irgendwie so eine Runde mache, hey, was habt ihr zu Wut im Kopf und im Kopf witzigerweise, was ist so die Funktion und vielleicht die Schattenseite und auch die anderen Emotionen. Du hast ja gerade schon gesagt, du machst da erstmal einen Gesprächsansatz rein. Wenn dann aber so zum Beispiel unterdrückte Wut oder vielleicht auch, was ein Klassiker, den ich auch eher kenne, ist quasi Wut kann auch raus, aber die Trauer dahinter, die vielleicht dich dahinter versteckt, die darf irgendwie nicht. Vielleicht auch geschlechterspezifisch mal so und mal so. Wenn wir jetzt da den körperlichen Ansatz nehmen, zum Beispiel zu unterdrückter Wut oder zu Trauer, was ist denn ein Ansatz, den du körperlich da haben könntest?
Was hältst du davon, wenn wir mal kurz ein kleines Experiment machen und weniger im Kopf gerade sind, weil wir reden ja ganz viel und die Zuhörer hören zu und sind auch ganz viel im Kopf. Und vielleicht können wir einfach mal gemeinsam einfach mal gucken, wo würde ich denn Wut eigentlich verorten oder mit was für einer körperlichen Empfindung würde ich denn Wut verbinden eigentlich?
Soll ich dir antworten in dem Moment?
Vielleicht mal einmal kurz, damit jeder mal so ein bisschen reinfühlen kann. Vielleicht gibt es auch Dinge, die machen einen wütend. Da gibt es vielleicht was in der Partnerschaft. Vielleicht gibt es irgendwie was im Weltgeschehen. Da gibt es aktuell genug Sachen, auf die man wütend sein kann. Und wenn ich da jetzt mal mich so reinfühle, was passiert da so im Körper? Und zum Beispiel kann man einfach mal gucken, was passiert mit der Atmung, wenn ich jetzt an diese Sachen denke. Wie ist es bei dir, Laura, gerade?
Also, hab gar kein bestimmtes Thema gerade im Kopf, aber vielleicht ist es auch gar nicht nötig. Atmung ist auf jeden Fall doller, also tiefer und intensiver. Und das ist so ein Bauchding.
Genau, also ich spüre jetzt gerade selber auch gar nicht so wirklich einen Zugang zu Wut. Hatte ich heute Morgen, als ich mich auf den Workshop vorbereitet habe. Aber Bauch ist schon mal eine.
Oh, ich hab was.
Was ist
Ja.
Teil?
Sippel, Straßenverkehr. So geil. Ich liebe es. Da kann ich mich richtig schön Road Rage, kann ich richtig gut reingehen.
Okay, wo spürst du
Klischee.
den dann? Ist dir das heute schon passiert?
Nee, ich bin heute ganz entspannt, hab ausgeschlafen, bin nur zu Hause mit den Hunden.
Sehr gut. Und wenn du dir jetzt mal vorstellst, du wirst so geschnitten von einem Autofahrer, was passiert dann im Körper? Stell dir das mal vor, du wirst fast irgendwie vielleicht, bist du mit dem Fahrrad unterwegs?
Nee. Nee. Ich bin immer die böse Autofahrerin.
Okay, könnt ihr mal.
Also
Also
es ist auf jeden Fall das ist wie so ein Feuer, was so von unten nach oben geht. Auf
aha,
jeden
sehr
Fall
gut.
so ein Kribbeln, was durch den Körper von unten nach oben geht und
Ja.
auch in die Hände, im Bauch. Also es ist so ein bisschen dieses Road Rage Ding ist nicht ganz so sehr im Bauch, wie wenn mich wirklich etwas, so eine Ungerechtigkeit, das ist ein krasses Bauchding. Also dieses auf der Straße ist und das ist ein bisschen eher so Energie wird gerade auf jeden Fall mobilisiert, dass ich jetzt entweder Gas gebe oder mich konzentriere. Und wenn es wirklich so eine Ungerechtigkeit ist und da komme ich gerade irgendwie, also ich könnte jetzt an Krieg denken, aber habe ich keinen Bock reinzugehen. Ja, das ist nochmal was anderes, finde ich.
Ja, so Road Rage ist auch ein ganz gutes Beispiel, weil ich habe gerade direkt so das Gefühl gehabt, das ist so voll im Kopf. Es ist so viel, viel Ladung und Energie dann so im Kopf und so eher so was Cholerisches fast schon. Und das Cholerische ist halt auch, ist ja irgendwo Wut, aber es ist auch kein gesunder Zugang zu Wut, weil da eigentlich die Kanäle, wie du es auch schon so schön beschrieben hast, ziemlich verstopft sind. Aber dann ist irgendwie das Fass ist total am Überlaufen schon. Und dann kommt so ein Tropfen und dann schießt es durch diese Kanäle irgendwie hoch und es ist dann vor allem ganz viel Ladung im Kopf, glaube ich, ganz, ganz viel. Und dann poltert das irgendwie so raus. Und so. Aber es ist nicht so wirklich.
Voll, also ich habe irgendwie so für mich mal den Unterschied zwischen Ärger und Wut definiert. So dieses, das, was du gerade beschrieben hast, ist so dieses, ich kann mich so richtig schön reinsteigern in, keine Ahnung, Straßenverkehrsordnung. Wenn ich die mal gelernt habe, dann ärgere ich mich, wenn sich jemand nicht an die hält. Oder ich halte mich manchmal selber nicht dran, aber so bestimmte Dinge. Und dann, das ist so, da kann ich mich so reinsteigern. Das mich darüber ärgern, aber das will ich eigentlich auch, also außer mal kurz mit zu den Fenstern im Auto ist kurz rausschreien und dann ist er wieder gut. Aber so dieses wirklich, wo ich gerade gesagt habe, komme ich nicht so richtig ran, so eine grundlegendere Wut im Bauch, die mich die mir hilft, mich für was einzusetzen,
Und
ist
das
noch was
ist
anderes.
voll. Und das ist diese Aggression, die wir brauchen und die erstmal so negativ konnotiert ist, weil Aggression, da denkt man so an Gewalt. Aber es ist im ursprünglichen Sinne, ist Aggression, kommt vom lateinischen Wort aggredere. Und das heißt, auf etwas zugehen. Das heißt, etwas in Angriff nehmen, etwas anpacken sozusagen. Und das ist die Energie, die wir brauchen, um Dinge zu verändern. Und das ist dann eben verknüpft mit Ungerechtigkeiten zum Beispiel in der Welt, die einen wütend machen. Aber das gibt mir auch, also diese Wut gibt mir diese Energie für die Aggression, die ich brauche, um Dinge zu verändern. Und gibt mir zum Beispiel auch die Energie, um mich selbst zu schützen, um Grenzen durchzusetzen. Also viele Klienten, die keinen guten Zugang zu ihrer Wut haben, haben auch oft das Thema Grenzen, dass ihre Grenzen überschritten werden, dass sie selber ihre Grenzen nicht wahren können, sozusagen. Dass sie alles mit sich machen lassen, dass sie auf der Arbeit alle Aufgaben übernehmen, weil sie nicht Nein sagen können, zum Beispiel.
Ja, voll. Ich glaube, das ist so der Klassiker, unterdrückte Wut mit fehlenden Grenzen und fehlendem Nein sagen. Da würde ich sagen, macht es total viel Sinn, was wir jetzt gerade gemacht haben. So dieses, okay, geh mal rein, guck mal, wie sich das anfühlen könnte. Vielleicht ist das noch so ein kleines Feuer und dann machen wir das ein bisschen größer. Und dann ist es so ein, oh krass, okay, jetzt fühlt mein ganzer Körper sich energiegeladen an und ich kann endlich mich trauen, vielleicht die Sache zu sagen, die ich mich nicht getraut habe. Ich habe jetzt gerade eher nochmal den anderen Fall im Kopf. Weil wenn ich jetzt, habe ich jetzt, fallen mir wieder Themen von Wut ein. Gerade zum Beispiel in Partnerschaftskonflikten. Ich habe witzigerweise vor 2 Wochen gerade mit einer Frau gesprochen, die häusliche Gewalt begleitet. Oft ist das ja auch eine riesengroße Schattenseite von Wut, dass eben Gewalt daraus wird. Gerade zum Beispiel von männlicher Seite aus. Aber auch, also ich würde sagen, ich kenne das auch von mir, dass ich Aggressionen so in mir habe, dass ich weiß, okay, die wollen jetzt irgendwie so kanalisiert werden, dass halt kein Schaden entsteht. So, was mache ich denn da körperlich? Das will ja raus.
Ja.
Würdest du dann so den Klassiker anbieten, Boxsack und Urschreitherapie, Kissen schreien, was auch immer? Oder was ist da dein Ansatz?
Also der Ansatz ist immer total individuell. Ich gucke immer, was braucht die Person jetzt gerade. Du hattest es auch schon angesprochen, dass es oft sein kann, dass unter der Wut eine Trauer liegt zum Beispiel, eine Traurigkeit. Es kann aber auch andersrum sein. Es kann sein, dass ein Klient ganz viel Traurigkeit hat, die über der Wut liegt. Das heißt, wir haben so bestimmte Schichten, sage ich mal, so ein Schichtenmodell, die wir Sachen verdrängen. Meistens haben wir, also wir machen Erfahrungen im Leben, meistens schon in den jüngsten Jahren, dazu führen, dass wir eben bestimmte Strategien entwickeln, um bestimmte Gefühle nicht zu fühlen, nicht fühlen zu müssen, weil der Schmerz einfach zu groß ist. Das heißt, es kann sein, dass ich als Kind Angst hatte vor einer Bestrafung durch die Eltern. Und es kann passieren, dass ich dann eben mein Zuhause schon mit Angst verbinde und mein Körper darauf auch reagiert. Es kann also auch sein, dass, also ziehen wir kurz einen Abstecher zu Angst. Da ziehen sich ganz viele Sachen zusammen. Da wird die Energie eher so nach innen geholt. Die Hände werden auch eher kalt und man macht sich eher klein. Vielleicht duckt man sich auch eher, der Kopf geht eher so nach unten, weil man irgendwie so in den Schildkrötenpanzer zurück möchte, weil man Angst hat vor irgendeinem Schlag oder so. Meistens ziehen sich auch die Schultern nach oben und die Atmung wird viel flacher, weil wir bloß nicht auffallen wollen, weil es könnte der Säbelzahntiger um die Ecke kommen und uns auffressen. Also machen wir uns lieber klein und möglichst leise. Deswegen auch ganz flach atmen. Und es kann sein, dass wir als Erwachsener irgendwie woanders wohnen, aber wenn wir nach Hause kommen zu unseren Eltern, dass wir automatisch diese Haltung wieder einnehmen, weil wir das mit dem Elternhaus verbinden, mit Erfahrungen von früher. Und es kann sein, dass wenn wir diese Angst thematisieren, dass wir dann feststellen, okay, jetzt haben wir diese Angst mal gefühlt, was ist denn dann noch darunter? Und es kann zum Beispiel sein, dass darunter dann eine Wut ist, dass darunter eigentlich etwas ist, was ich wehren möchte gegen die Bestrafung. Eigentlich, aber als Kind sind wir total hilflos, sind wir eigentlich ohnmächtig. Da sind wir einfach viel schwächer als die Eltern und können uns gar nicht so wehren. Das heißt, anstelle die, weil es kann auch passieren, dass wir halt, wenn, also wir wissen, wenn wir uns wehren würden, dann würde die Strafe vielleicht noch heftiger ausfallen. Also ziehen wir uns eher zusammen, ziehen wir uns eher zurück, machen uns eher klein und sind dann eher in dieser Angsthaltung. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was die Frage eigentlich war.
Alles gut. Weiß ich auch nicht mehr. Auf jeden Fall. Ich finde es aber eine schöne Zusammenfassung, so von diesen generellen Ebenen zu sprechen und nicht zu sagen, weil zum Beispiel in der GfK heißt es ganz oft, Wut ist sekundär, liegt auf irgendwas drauf und da steckt noch was anderes dahinter. Ich mag diese Pauschalisierung nicht so gerne und du hast jetzt generell von Ebenen gesprochen. Und wenn zum Beispiel die oberste Ebene ist Angst, ich habe irgendwie eine angstvolle Haltung, wenn ich an dieses und jenes Thema denke, ich bin da irgendwie so total verkrampft und zurückgezogen, dann ist die Ebene darunter die Wut, die total gebraucht wird, um da irgendwie mal rauszukommen, um zu merken, so, jetzt geht endlich mal was los. Sprich, die tiefere Ebene, das Geschenk ist die Wut. Wenn jetzt jemand in der Aggression und der Wut aber schon total drin ist, die tiefere Ebene vielleicht die Trauer ist, dann ist vielleicht das Geschenk, da weich zu werden, loszulassen, Tränen fließen zu lassen.
Genau, richtig. Einfach mal durch die Tränen sich reinigen lassen.
Ja. Ja, und dass es halt nicht immer das oder das ist, sondern quasi, dass es immer so eine, vielleicht können wir das mit diesen Ebenen nochmal definieren. Was heißt definieren? Aber das ist, ich würde sagen, überhaupt Gefühle zu fühlen, ist ja schon so ein Ding im Alltag. Aber dass es immer nochmal verschiedene Schichten gibt und vielleicht gerade die tiefer liegenderen Schichten besonders spannend sind,
Ja, voll.
daran
Also,
zu kommen.
voll. Und es ist halt jetzt nicht so, weil du auch gefragt hast, was würde ich dann machen mit so Klienten? Und da meinte ich ja, es gibt jetzt nicht so einen generellen Weg. Und meistens, also zu unterst sozusagen, liegt, oder im Innersten, liegt eigentlich so dieses Bedürfnis nach Liebe. Liebe zu geben und Liebe zu empfangen.
Ich finde schön, dass du das auch Liebe nennst.
Es klingt so abgedroschen.
Nö.
Aber es ist so. Es ist so. Und wenn das irgendwie enttäuscht wird, sozusagen, und das kann wirklich in allerfrühester Kindheit schon passieren. Ich habe mit einem Klienten gearbeitet, der, das war für mich wahnsinnig berührend und wahnsinnig eindrucksvoll. Wir haben fast nicht körperlich gearbeitet und viele Menschen, die zu mir in die Praxis kommen, haben da auch erstmal Angst davor, weil sie noch gar nicht so wissen, was passiert da so und so. Was heißt es denn, dann von so einem fremden Menschen irgendwie berührt zu werden? Bei den meisten mache ich das auch erst in der zweiten oder dritten Sitzung. Und bei ihm war das jetzt, glaube ich, in der vierten Sitzung, wo ich dann mal eine Hand aufgelegt habe, auf dem Rücken zwischen den Schultern und dann einfach mal gefragt habe, wie fühlt sich das an gerade für dich? Und dann war er so richtig berührt davon, weil, also im wahrsten Sinne des Wortes, weil er gemerkt hat so, oh wow, das fühlt sich ja richtig gut an gerade. Einfach nur dieser menschliche Kontakt. Und dann habe ich gefragt so, ah, okay, fühlst du dich oft einsam im Leben? Und das war für ihn so, wow, emotional hat er erstmal ganz schön zu schlucken daran, weil er dann festgestellt hat, ja, er fühlt sich selbst im Kontakt mit Freunden oder so oft einsam. Und auch im Kontakt mit seinen Eltern zum Beispiel. Und dann ist irgendwie auch so rausgekommen, dass er nicht gestillt werden konnte, weil die Mutter Medikamente nehmen musste. Das heißt, er hatte gar nicht diese Stillerfahrung gehabt und diese Bindungserfahrung, die dadurch halt auch entsteht. Ich weiß nicht, ob er die auf anderen Wege anders noch bekommen hat, aber das war für mich einfach wahnsinnig berührend, dass was für einen Einfluss das haben kann, diese frühestkindlichen Bindungserfahrungen nicht zu bekommen, was das heute im Erwachsenenalter dann noch für einen Einfluss auf einen haben kann. Und deswegen meine ich so, ja, da ist auch ein Thema mit unterdrückter Aggression und unterdrückter Wut, aber bei dem sind wir bisher noch gar nicht dazu gekommen, weil da eben noch andere Themen einfach auch da sind. Und
ja, ich frage mich immer so, wenn in der GfK sagen wir, die Emotionen sind quasi so der Weg zu unseren Bedürfnissen. Und wenn du jetzt Liebe, was du gerade gesagt hast, als Bedürfnis siehst, dann ist die Frage für mich so, was ist der, ja, ist ja auch ein bisschen optimierungsgetrieben, der Gedanke, aber was ist so der direkte Weg in diese Liebe rein? Und da helfen freie Kanäle, finde ich schon sehr. Also Wut und Trauer und Angst halt nicht irgendwie irgendwo feststecken zu haben und nicht fühlen zu können, sondern frei fließen lassen zu können, bringt mich wahrscheinlich schneller in einen Zustand von Liebe und Verbundenheit mit dem Leben und mit anderen Menschen und mit mir als das Gegenteil. Gleichzeitig klingt es jetzt so, als hätte es zum Beispiel diese kurze Sequenz von, wir müssen jetzt gar nicht analysieren, welcher Kanal bei dir verstopft ist und welcher nicht, sondern einfach eine simple Berührung einen viel direkteren Zugang gegeben zu was, was jetzt gerade in dem Moment halt da war.
Ja, voll. Ich würde sagen, uns hilft oder was wir brauchen, und ich weiß nicht, ob es der schnellste Zugang ist, ist, dass wir unseren Selbstwert kennen, dass wir ihn spüren, dass wir eine Verbindung dazu haben und dass wir unser Leben im Einklang mit unserem Selbstwert leben. Und den hat jeder von uns. Jeder hat seinen eigenen Selbstwert, der ist innen drin. Es ist so wie so, sozusagen der Kern der Selbstliebe auch sozusagen. Und die Frage ist, kann ich, und da sind wir wieder bei den verstopften Kanälen, kann ich diesen Selbstwert auch nach außen tragen? Kann der frei strahlen sozusagen? Kann ich authentisch sein im Leben? Und dazu gehört halt auch, die eigene Wahrheit aussprechen zu können. Und wenn das jetzt heißt, ich kann meiner Mutter gegenüber nicht sagen, dass es mir schlecht geht, weil ich zum Beispiel Angst habe, dass meine Mutter sich dann Sorgen macht um mich. Oder weil die Mutter dann irgendwie abwiegelt und sagt so, ach komm, ist doch nicht so schlimm oder so. Oder weil ein extrem starker Leistungsdruck da ist, der mich eben auch geprägt hat. Und bloß niemals irgendwie Schwäche zeigen oder so. Aber eigentlich will ich zu meiner Mutter gehen und einfach sagen können, so, hey, mir geht's gerade irgendwie nicht so gut. Kann ich dir einfach mal von der Trennung von meinem Freund erzählen oder so. Ja, und einfach mal ein Ohr bekommen von dir, ohne gleich irgendwie bewertet zu werden oder was auch immer. Bagatellisiert zu werden oder was auch immer. Das ist auch Teil von Selbstwert, dass ich meine Wahrheit aussprechen kann. Und da sind wir auch wieder bei Projektion und Übertragung. Das kann halt auch sein, dass ich das dann auf andere Menschen übertrage, wo ich dann halt mich nicht so öffnen kann, wo ich dann eben nicht Schwäche zugeben kann, wo ich dann ganz viel auch bei der Arbeit natürlich. Die ist ja sehr, also in unserer Gesellschaft meistens sehr leistungsgetrieben einfach und bloß keine Schwäche zeigen und immer Bestleistungen abliefern und so. Ich glaube, vielen Menschen geht es so, dass sie Angst auch haben, nicht gut genug zu sein und so.
Ja, wir können, also mich würde das Thema Selbstwert, wir können es ja mal in Klammern setzen, ob wir das gleich noch fortführen. Ich will aber kurz aussprechen, was ich im Kopf habe, weil mir dazu so ein sehr prominentes Beispiel einfällt, auch so über diese Wichtigkeit von Beziehungen. Jetzt habe ich natürlich seinen Namen vergessen. Gestern eine Doku über ihn geschaut. Ich weiß nicht, ob du diesen Typ kennst. Don't Die ist so der Titel der Doku gewesen. So ein Typ, der versucht im Rahmen eines Projektes, und der ist Milliardär, der hat Millionen darin investiert, sein biologisches Alter runterzusetzen. Der will quasi seine Lebensdauer extrem verlängern und greift dazu zu allen möglichen Maßnahmen. Also ich glaube, der hat jeden Tag 100 verschiedene Vitaminpräparate, die er nimmt. Er hat ein vierstündiges morgendliches Protokoll, was er ausführt. Also die Basics, sagt er, sind halt Schlaf, Ernährung, Sport. Aber das ist gerade mal die erste Stufe von ganz vielen Stufen, die da noch kommen. Die Supplements, die er nimmt, die, ach, keine Ahnung, was er da noch alles hat. Diese Lichttherapie, dann geht er da zur Gentherapie, macht dies, das. Also wirklich ein Riesenportfolio an Maßnahmen, um sein biologisches Alter runterzusetzen. Das hat er jetzt innerhalb von 2 Jahren auch schon geschafft, 5 Jahre von seinem biologischen Alter abzuziehen. Und dann fand ich so spannend gestern in dieser Doku, dass dann so ein bisschen sein persönlicher Hintergrund halt auch beleuchtet wurde. Er selber ist Vater, geschieden von der Mutter der Kinder, ist als Mormone aufgewachsen. Dieses ganze Gesundheitsprotokoll war sozusagen sein Weg raus aus dieser Religion. Er ist jetzt als einziger Teil der Familie quasi da ausgetreten. 3 seiner Kinder wollen keinen Kontakt mehr zu ihm, weil er ausgetreten ist. Mit der Ex-Frau ist er im Streit und ein einziger Sohn lebt halt noch, also ist jetzt wieder quasi so den Weg zu ihm zurückgefunden. Und er sagt, für diesen Sohn möchte ich ganz, ganz alt werden, weil ich möchte das Leben meines Sohnes komplett begleiten, quasi so. Und ich habe so gedacht, ich meine, der kennt eigentlich, der müsste eigentlich alle Studien kennen, die es gibt. Und es gibt, glaube ich, auch so eine riesengroß angelegte Studie, die gezeigt hat, deine sozialen Kontakte und deine zwischenmenschlichen Beziehungen sind Nummer 1 und 2 der Faktoren, wie lange du lebst. Und ich fand es so krass, wie viel Zeit und Detailgenauheit er investiert in dieses, ich möchte so gesund und so perfekt so lange wie möglich leben, während das, was eigentlich am allerwichtigsten ist und wäre, halt so außerhalb seiner Kontrolle liegt, weil die Familie so zerrüttet ist, weil er nur Kontakt zu einem einzigen Sohn hat, nicht wirklich anderweitig jetzt tiefe Beziehungen führt. Und ja, das fand ich irgendwie, hat gerade sehr, sehr gut zu diesem Punkt gepasst, von wie sehr wir theoretisch auch im Körper, also ich meine, der geht ja tagtäglich bis ins letzte Detail in Körperarbeit, in Anführungsstrichen. Also der macht alles perfekt, wo wir uns im Alltag überlegen, ah Mist, jetzt habe ich schon wieder kein Mobility gemacht, ah, jetzt habe ich schon wieder vergessen, genug Wasser zu trinken, ah, jetzt habe ich wieder meine Vitamintabletten vergessen und die Sportsession hier und das und weiß ich nicht. Und er macht all das so perfekt, wie es nur geht. Und den größten Punkt, ja, den hat er nicht unter Kontrolle. Das fand ich irgendwie sehr zu unserem Thema gerade eindrucksvolles Beispiel.
Ja, spannend. Ich habe auch schon mal von ihm gehört und ich frage mich da, wir kennen ihn jetzt nicht persönlich, wir wissen nicht, wie er insgesamt so tickt. Ich habe ganz viele Fragen. Es kann total in Einklang mit seinem Selbstwert sein und er kann das beste Leben überhaupt leben. Und zum Beispiel kann es ja sein, dass er innerlich total so einen Drive danach hat, für die Wissenschaft, für die Longevity der Menschheit, ein Beispiel zu sein. Und das ist seine Mission im Leben und das erfüllt ihn total. Das kann sein. Das wäre so die eine Seite der Medaille vielleicht. Und dann kann man aber auch gucken, was liegt da vielleicht im Schatten. Und das Erste, was ich gefühlt habe, als ich das gehört habe, ist ein Leben in Angst. In Angst vor dem Tod. Und ich glaube, das ist so eine der, also neben, oh, wir haben so ein ganz starkes Bedürfnis eben nach Liebe, geliebt zu werden und Liebe zu geben und verbunden zu sein mit unseren Mitmenschen, ist, glaube ich, auch einfach die Angst vor dem Tod einer der größten Treiber der Menschheit. Fällt mir auch immer mehr auf, seit ich Vater bin. Da muss ich erstmal schlucken. Und das klingt aber gleichzeitig halt auch sehr unentspannt. Und da frage ich mich halt auch so, okay, wie viel Zeit seines Lebens, die er sich so hart erarbeitet, geht dafür drauf, um genau das zu erreichen?
Ja, voll.
Weil das wird ja nicht aufhören bei ihm. Der wird ja nicht jetzt 3 Jahre lang mal sich optimieren und dann lebt er schön weiter, sondern es.
Nee, das ist ein Lebensstil, also auf jeden Fall. Er hat auch erzählt, dass er ein Date hatte mit einer Frau, mit der es zum zweiten Date zwar gekommen ist, aber dann meinte sie wohl, dass er ein bisschen zu sehr außerhalb der Norm ist, weil der geht halt auch um 20:30 Uhr pünktlich schlafen, um 4:30 Uhr pünktlich aufzustehen und seine 4 Stunden Morgenroutine durchzuziehen. Ich hatte, also tatsächlich hat er selber auch gesagt, ihm wird es oft vorgeworfen, die Angst vor dem Tod. Und er meinte, das ist es nicht, sondern er will, also das war auch das Wissenschaft voranbringen. Das klang, ja, klang schon so, als würde er das auf jeden Fall machen wollen. Aber ich hatte eher den Eindruck, dass er, weil das halt auch alles sehr öffentlichkeitswirksam aufgebaut ist, dass da schon, also auch natürlich gewisse Bedürfnisse, weil du jetzt auch gerade Kindheit erwähnt hattest, ich glaube, da sind wir alle nicht frei von, als so ganz frühkindliche Bedürfnisse wie so nachgeholt werden, aber in halt extrem großem Stil, weil er jetzt, also wenn du dir vorstellst, halt als Mormone in einer armen Familie aufgewachsen, mit vielen Geschwistern, da war vielleicht nicht so viel mit Selbstbestimmung, nicht so viel mit gesehen werden, nicht so viel mit, ich bin jetzt derjenige, der hier ganz viel bewirkt und wirksam ist und darin gesehen wird, dafür geliebt wird, dafür gewertschätzt wird. Und das ist ja jetzt irgendwie in sehr extremer Form der Fall. Aber wir können von diesem Beispiel auch wieder weggehen und nochmal zu Selbstwert kommen.
Aber eine Sache noch dazu, weil
Ja.
es kann auch sein, dass er einfach sehr viele Dinge übernommen hat und das, was du sagst, dass er vielleicht sich darüber das holt, was er nicht bekommen hat. Aber würde ich noch ergänzen gerne mit den Mitteln, die er gelernt hat, nämlich mit ganz viel Rigidität sozusagen, mit ganz viel Regeln und Prinzipien und so. Ich bin jetzt kein Experte für
Momentum.
mormonische Leben, aber mein Eindruck ist auch, dass es eher sehr regelbasiert ist und ja, sehr streng sozusagen. Das heißt, diese Strenge hat er vielleicht übernommen und wendet sie auf sich selber an. Und ich glaube, also das ist ein Extrembeispiel. Und ich glaube aber, dass halt sehr viele Menschen, mich eingeschlossen. Also ich bin auch jemand, der sehr viel Leistungsdruck hat. Und das ist auch ein großes Thema. Und da mehr Entspannung reinzukriegen und auch so bei der Arbeit zum Beispiel, was wir auch schon kurz angesprochen hatten, dieses Thema von immer leisten zu müssen, niemals Schwäche zeigen zu dürfen, Perfektionismus. Und das macht ja total unentspannt und auch krank, auch Rückenschmerzen, Verspannungen und so weiter. Und mir ist gerade eben auch nochmal gekommen bei diesem Extrembeispiel wirklich, also einer meiner Grundsätze in meinem Leben für mich ist so der mittlere Weg. So aus buddhistischen Lehren, was ich auch in der Shamatha Vipassana Meditationslehre nochmal gelernt habe. Zum Beispiel allein, wie man beim Meditieren sitzt. Und da habe ich halt gelernt, eben nicht zu starr, aber auch nicht, also so eine gute Grundspannung, aber nicht angespannt. Also nicht überspannt, aber auch nicht unterspannt, sozusagen. Halt eine mittlere, gute Balance finden, sozusagen. Und das überträgt sich auf alles im Leben. Also die Extreme sind halt schwierig. Ja.
Ich wollte gerade sagen, ich hatte mir ja Selbstwert in Klammern gesetzt, ob wir nochmal drauf zurückkommen, weil ich finde, gerade in Bezug auf den Körper und Leistung ist Selbstwert ja ein super spannendes Thema. Was ist mein Selbstwert? Was bin ich wert? Das ist ja, also ich finde, das ist ein Konzept. Für mich ist es mittlerweile irgendwie so ein Wort, was eigentlich fast gar keinen Sinn mehr macht, weil, also entweder wir reden von einem Wert, den Menschen immer haben, einfach weil sie Mensch sind oder generell alles auf der Erde, was es gibt, hat irgendwie seinen Wert, weil sonst wäre es nicht hier. Es würde es nicht existieren. Aber dann können wir eigentlich auch aufhören darüber zu reden, weil dann ist es einfach was, was da ist. Aber Wert klingt halt irgendwie was, was nach Messen klingt für mich. Und sobald ich messbar gucke, was kann ich denn messen, bin ich halt wieder bei all diesen Parametern, wo auch unser Ich will nicht sterben Dude ist. Dann messe ich den Muskelanteil meines Körpers, den Fettanteil meines Körpers, die Blutwerte und dann messe ich vielleicht auch meine Leistungsfähigkeit, dann messe ich und dann sind wir wieder bei Leistungsdruck. Also ich finde, das ist irgendwie ein ganz spannendes Konzept. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen, entweder von dir persönlich oder von deiner Praxistherapieerfahrung, je nachdem, teilen, wie du das siehst.
Vielleicht nennen wir es dann lieber Selbstliebe, vielleicht nennen wir es die inneren Werte und vielleicht ist darüber dann nochmal Wert, das fand ich auch nochmal spannend, nochmal zu reflektieren. Selbstwert, also wird ein Wert gemessen, das finde ich auch nochmal interessant. Der innere Selbstwert, der kann eigentlich nicht gemessen werden, der ist unendlich groß. Vielleicht eher in die Richtung Werte zu gucken. Für was stehe ich ein? Was ist mir wichtig? Was ist das, wovon ich zu 100% überzeugt bin, was das Richtige ist in dieser Welt? Und eine meiner Grundhaltungen ist auch, jeder tut immer das Beste aus bestem Wissen und Gewissen. Und das ist leider oft, sind es Dinge, die wir aus Angst machen. Und allein sowas wie, ja, ich brauche irgendwie einen gut bezahlten Job, damit ich auch eine gute Altersvorsorge habe und so weiter. Das ist ganz viel aus Angst heraus, dass ich irgendwann mal nicht genug haben werde oder nicht so viel wie andere haben werde. Und wir sind aber eigentlich alle ständig in einem Selbstwerdungsprozess, würde ich es mal bezeichnen. Das heißt, wir streben eigentlich danach, uns selbst zu entfalten. Und es gibt förderliche Umgebungsbedingungen und es gibt weniger förderliche Umgebungsbedingungen. Aber eigentlich ist der Selbstwert von innen, diese Energie von innen, ist eigentlich so stark, dass wir eigentlich immer danach streben, da auch einen Ausweg zu finden. Und auch ein Symptom, das wir haben, sei es eine Depression oder Rückenschmerzen oder die ganze Bandbreite an psychosomatischen Beschwerden oder so, kann ein Ausdruck des Körpers sein, hey, da stimmt was nicht. Und das kann ein Weg dafür sein, zu gucken, was läuft eigentlich gerade falsch? Was ist gerade nicht im Einklang mit meinem Selbstwert, mit meinen innersten Werten, mit dem, wovon ich überzeugt bin. Weil wenn es da innerlich eine Dissonanz gibt, wenn es da innerlich einen Konflikt gibt, dann brodelt das in mir, dann ist da inne, dann schluckt das ganz viel Energie, dann entstehen da Schmerzen, dann entsteht ein Leiden sozusagen. Das heißt, schaffe ich es, diese inneren Konflikte aus dem Weg zu räumen? Das schaffe ich nicht, indem ich mir irgendwas einrede, wie es irgendwie sein sollte, weil ich weiß innerlich eigentlich schon, was ich für richtig halte. Das heißt, ich muss irgendwie gucken, wie schaffe ich es im Außen, die Dinge so zu gestalten, wie kann ich meine Beziehungen gestalten, wie kann ich mich wahrhaftig äußern. Ich habe auch die Episode von dir gehört über radikale Ehrlichkeit. Das ist auch ein Teil davon. Oder GfK. Ist auch ein Teil davon, authentischer und mehr aus dem Selbstwert herauszusprechen, sozusagen.
Ja, jetzt, also ich finde es schön, dass du es nochmal ausgeführt hast, weil da auch nochmal so eine andere Definition von Selbstwert, also was ist es mir wert, gesagt zu werden, gemacht zu werden, wofür gehe ich los, was ist mir wichtig, dass das alles quasi in den Selbstwert mit reinspielt. Das ist eine schöne andere Definition dieses Wortes. Ja.
Ja, und ich hatte eine Klientin, das ist schon ein bisschen länger her, das fand ich irgendwie so auch sehr bezeichnend oder ein gutes Beispiel für das jetzt hier. Sie hat halt einen Job und der ist gut bezahlt und sie bleibt da auch erstmal drin, weil es gibt ihr Sicherheit. Aber eigentlich würde sie viel lieber so einen Raum an, so eine Location eröffnen, wo Menschen sich treffen können, um DIY-Projekte zu machen oder so. Und das ist so dieser Konflikt. So, ich muss da irgendwie aus Angst heraus, aus einem Sicherheitsbedürfnis, was wir alle haben, was auch wichtig, also was irgendwie auch dazugehört zum menschlichen Leben, Sicherheitsbedürfnis. Und das blockiert mich, um das zu machen, was ich eigentlich richtig finde, was ich eigentlich in diese Welt bringen möchte, sozusagen. Was aus mir heraus, kreativ aus mir herauskommt und womit ich die Welt eigentlich ein Stückchen schöner machen möchte. Und da gilt es, dann würde ich sagen, zu gucken, okay, wie können wir vielleicht wieder ein besseres Gleichgewicht schaffen? Wie kann man diese Angst auch so ein bisschen abbauen, damit man wieder mehr Freiraum dafür hat, sich doch zu entfalten? Und es muss ja gar nicht so ein Hauruck-Prozess sein von, okay, ich kündige jetzt sofort meinen Job und gehe jetzt voll ins Risiko. Nee, das muss auch nicht sein. Aber einfach so ein. Und da ist halt die Körperpsychotherapie auch ein lebenslanger Prozess. Es muss nicht immer unterstützt sein durch therapeutische Sitzungen, aber deswegen ist es eher so ein Selbstermächtigungsprozess sozusagen.
Ja. Ich finde es ja, also den Ansatz nicht gleich sofort Hauruck und 1000% machen zu müssen, finde ich total sinnvoll. Gleichzeitig, wenn wir jetzt von körperlichen Symptomen zum Beispiel reden, dann ist ja manchmal der Körper derjenige, der das Ganze auch beschleunigt und sagt, also, du hast keine Zeit mehr, entweder du hörst jetzt auf mich oder ich mache richtig Brambole.
Also der Körper macht es nie so, dass er sofort dir einen
Ja, gut. Vorfall.
Vorfall,
Vorfall.
danke, Anfall, Bandscheibenanfall schickt. Der Körper macht es nie so, dass er dir einen Herzinfarkt als allererstes Mittel oder so schickt.
Ja, gut, das
Der Körper
stimmt.
schickt dir vorher schon ganz viele Briefe, die du nimmst und einfach direkt in den Brief, in den Papierkorb wirfst. Und deswegen ist es wichtig, einfach ein besseres Körpergefühl zu bekommen, um diese Signale, diese leisen Signale, das ist auch ein schönes Zitat, der Körper fängt an zu schreien, wenn du seine leisen Signale nicht mehr hörst, sozusagen.
Ja, das
Also,
stimmt.
wenn du aufhörst, die leisen Signale des Körpers zu hören, dann muss er irgendwann schreien. Und das Schreien sind dann halt diese Symptome, sind dann halt diese Sachen. Und leise ist es dann halt, wenn ich Sachen spüre, dass ich jetzt gerade zum Beispiel, ich war jetzt am Wochenende auf einem Event und da gab es zum Abschluss einen Cuddle-Puddle, einen Kuschelkreis, Kuschelhaufen. Und das ist so lustig, weil ich selber bin nicht so sehr mit Berührung und so aufgewachsen. Das gab es in meiner Familie nicht so viel. Und ich habe auch viele Klienten, bei denen es ähnlich ist. Aber ich kenne auch andere Leute, zum Beispiel Leute, die bei den Pfadfindern waren und da als Jugendliche schon irgendwie total viel gekuschelt haben mit der ganzen Gruppe sozusagen und Das ist einfach eine, das ist Teil vom Menschsein, dass wir körperliche Nähe irgendwie brauchen. Ich denke da jetzt auch gerade wieder an den einen Klienten, bei dem einfach nur das Handauflegen schon so viel bewirkt hat. Und ich selber in meiner eigenen Beobachtung bin halt so, das war das allererste Mal in meinem Leben, dass ich in so einem Cuddle-Puddle dann war, in so einem Kuschelkreis, weil ich immer so eine Abneigung dagegen hatte. Und allein wenn dieses Wort schon irgendwo stand, war ich schon sind innerlich schon die Barrieren hochgegangen. Weil ich innerlich schon so, los nicht. Schnell weg. Da nehme ich Reißaus dann. Und da habe ich dann halt gemerkt, so, oh, warte mal, jetzt wird es da so angekündigt und in mir gehen direkt so kommen direkt diese Signale, diese leisen Signale von, oh, lieber weg hier. Und dann dachte ich so, warte mal, mein Körper will mir gerade irgendwas sagen und ich will mal wirklich sprechen mit meinem Körper. Und ich gehe jetzt mal da rein. Ich probiere es jetzt einfach mal aus. Weil das ist es ganz oft halt auch einfach, Körperpsychotherapie. Wir probieren einfach mal was aus, wir machen einfach mal was anders als sonst. Mhm. Weil wir wollen ja Veränderung, wir wollen ja irgendwas anders. Wir wollen uns ja besser fühlen. Und dafür müssen wir einfach Dinge anders machen, auch wenn es sich erstmal unangenehm anfühlt. Aber dieser Schritt erstmal so, oh, okay, ich gehe jetzt da rein, oh. Ja, und dann war ich da drin und war total aufgeregt und war total nervös und habe innerlich richtig gespürt, wie so brodelt, habe so in der Brust auch ganz viel so Anspannung gespürt und so. Und dann habe ich gemerkt so, okay, warte mal, was kann ich jetzt anders tun? Und dann habe ich gemerkt so, warte mal, ich liege gerade wie so ein Stock einfach nur da und mach nichts. Okay, ich muss irgendwas anders machen. Und dann bin ich in Bewegung gegangen. Dann habe ich meine Arme ausgestreckt, habe irgendwelche anderen Hände gegriffen oder halt gespürt, berührt. Und dann ist da wie so ein kleiner Händetanz draus entstanden. Und dann bin ich so nach und nach, habe ich mich dann entspannt. Und dann war es eine wunderschöne Erfahrung.
Schönes Beispiel. Das erinnert mich an, boah, das ist schon ewig her, aber so die vergleichbaren Gefühle hatte ich bei einer Seminarleiterin, die immer so ganz lange und weiche Umarmungen gegeben hat. Mhm. Und ich war dann immer so in ihrer Umarmung und dachte so, wann hört es denn auf? Hallo, ich will wieder gehen, das ist unangenehm.
Stand ich. Wie sieht denn bei dir aus mit Grenzen setzen?
Ja, aber also das war ein Thema, was danach definitiv dann hochkam, aber in dem Moment nicht. Mhm. Und ich hätte vielleicht auch die Grenze, also wenn ich es gekonnt hätte, hätte ich da schon eine Grenze gesetzt. Aber vielleicht war es auch ganz gut, dass Grenzen setzen erst danach ein Learning war, weil das mich auch so ein bisschen, ähnlich wie du gestern, jetzt da neulich einfach rein bist, bin ich da dann auch immer wieder in dieser Umarmung geblieben. Also na klar, ich weiß ja, dass sie mich jetzt nicht, die hat mich ja nicht im Schraubstock festgehalten, weil ich dachte so, sie ist hier völlig entspannt und ich bin hier völlig verkrampft in dieser Umarmung. Das war, also mittlerweile umarme ich selber gerne so. Ich zwinge auch niemanden in der Umarmung mit zu bleiben, aber ich kann mich da richtig gut rein entspannen. Aber ich weiß, dass mir das ultra unangenehm war. Das finde ich einen guten Vergleich zu dem, was du gerade beschrieben hast mit der Kuschelrunde.
Hm? Ich liebe unsere Assoziationsketten, weil ich komme jetzt, wir springen ja von einer Sache zur nächsten und jetzt das, was du sagst, wunderschöne Sache finde ich aus der Paartherapie, umarmen bis zur Entspannung. Kennst du das schon mal gehört?
Also umarmen bis zur Entspannung, die Formulierung kenne ich noch nicht, aber ich kenne die Praxis, ja.
Geil. Also, und das ist halt also wirklich ein schönes Tool, ein simples Tool, aber gar nicht mal so einfach umzusetzen für viele Menschen. Mhm. Das heißt, wenn ich merke, so in der Beziehung, es kriselt gerade oder wir streiten uns oder es ist gerade richtig aufgehitzt sozusagen, was kann man machen, um da mal rauszukommen aus diesem Teufelskreis? Umarmen bis zur Entspannung. Und um dann wieder auf diese Ebene zu kommen, sind wir wieder bei GfK, wo wir eher auf die Bedürfnisse gucken können. Und das ist krass, weil umarmen bis zur Entspannung kann wirklich heißen, dass wir 15 Minuten uns in den Arm liegen. Oder länger. Und das kann wirklich in der Paartherapie auch angewandt werden. Und dann heißt es wirklich so, okay, ihr steht jetzt erstmal 15 Minuten da und umarmt euch. So lange, bis ihr euch in dieser Umarmung wirklich entspannt. Und nicht nur ein so, passt schon wieder. Sondern wirklich, dass das Nervensystem sich beruhigt in der Umarmung, in dem Kontakt mit dem Partner, der Partnerin.
Arbeitest du da mit Skalen und sagst auf einer Skala von, oder Was heißt also, wenn ich
Spannend ist
jetzt,
gerade.
genau, weil wenn ich jetzt mir vorstelle, da steht ein Paar und die umarmen sich und du sagst, es soll jetzt nicht nur dieser erste Impuls, ja, ich habe mich jetzt entspannt sein, sondern wirklich eine echte Entspannung, körperlich, nervensystemtechnisch, geistig, emotional, bla bla bla, in deiner Sitzung. Atemzüge zählen, Puls messen, Körpergefühl hören.
Ich würde sagen, von außen, wenn man da geschult ist, kann man das auch mitspüren sozusagen. Ich gehe auch in meiner Arbeit, in der Körperpsychotherapie, gehe ich ja auch immer in Resonanz der Person. Das heißt, wenn da jemand ist, der total aufgebracht ist und aufgeregt, aufgewühlt, dann überträgt sich das auch auf mir. Und dann kann ich das auch mitspüren. Und das ist so diese Magie zwischen Menschen sozusagen, wie das funktioniert. Und das spüre ich auch in der Entspannung sozusagen. Und für die Klienten ist es ein Bewusstwerdungsprozess. Es ist ein mehr und mehr sich selber spüren, mehr und mehr diese Signale deuten und dann auch durch die Spiegelung von außen dann halt das Feedback zu bekommen. Ja, ich fühle mich eigentlich gerade normal oder so. Und dann sage ich so, ja, ich spüre da aber irgendwie noch, dass da noch eine ganz schöne Anspannung da ist. Und dadurch dann das Feedback zu bekommen, so, ah, okay, also da ist doch noch irgendwie was da, das schult dann natürlich auch das eigene Körperempfinden.
Ja, cooler Punkt. Das ist dann vielleicht auch der Wert, den es hat, den das, also das mit dir zusammen in der Session zu machen und nicht nur zu sagen, ja, machen das als Hausaufgabe zu Hause. Und dann 2 Minuten fertig. Obwohl ja, also 2 Minuten für manche auch schon herausfordernd genug sein kann. So.
Absolut. Das, ja, allein in die Augen gucken, kann für viele schon sehr herausfordernd sein. Das kennen wir ja aus unserer gemeinsamen Arbeit auch.
Ja, stimmt. Toll. Mir ist gerade noch, es ist wieder weg. Ah, doch. Nee, ich wollte es nochmal zusammenfassen, so dieses, es ist vielleicht auch ein schöner Bogen zu dem, wo du ganz am Anfang warst, weil du gesagt hast, es ist nicht immer nur angenehm. Manche gehen dann auch einfach aus der Sitzung raus und merken, puh, da ist jetzt irgendwie was losgetreten worden. Ich finde es nochmal schön, das so zu zusammenfassen. Zusammenfassend zu sagen, vielleicht auch du vor deiner Kuschelrunde hast dich nicht unbedingt voll im Frieden mit dir gefühlt. Ich in dieser Umarmung mit der Frau habe mich maximal unwohl gefühlt anfangs. Zum Beispiel ich vor 2 Jahren hatte krasse körperliche Symptome, die mir echt Stress gemacht haben. Und das finde ich jetzt irgendwie eine schöne Zusammenfassung für Körperpsychotherapie. Halt nicht das Ziel zu haben, mir muss es immer super und entspannt gehen, sondern Symptome einzuladen als Signale. Da gibt es was zu entdecken, da gibt es was über mich zu lernen, da kann ich was erforschen quasi.
Ja, absolut. Ich sehe es auch kritisch, immer nur diesen Nervensystem-Regulationstools anzuwenden. Weil eigentlich ist es einfach noch eine weitere Form der Verdrängung. Das ist jetzt so ein genereller Bad.
Auch geil. Bam.
Nein, die haben auch ihre Berechtigung. Die sind auch gut. Es ist auch hilfreich. Also, es kann ja sein, dass ich irgendwie voll nervös bin vor irgendeinem Auftritt oder irgendwie sowas, bevor ich eine Rede halten muss. Und dann kann es total gut sein, sich irgendwie erstmal runterzubringen, erstmal zu beruhigen oder so. Manchmal kann es aber auch sein, dass ich das mache und dann gehe ich da vor die 100 Menschen und fange an zu reden und bam, bin ich wieder drin. Bin ich wieder voll. Und dann hat mir das ganze Nervensystemregulierung vorher gar nichts gebracht. Deswegen ist es für mich auf jeden Fall wichtig, sich konstant die Möglichkeit auch zu haben. Also nicht nur, ich muss jetzt mal ein Tool anwenden, sondern auch, also wenn ich jetzt zum Beispiel so eine Angst habe, vor Leuten zu sprechen, da ist ja auch ganz viel Versagensangst, so eine soziale Angst auch oft mit dabei, irgendwie blöd dazustehen und so. Und das zu beobachten und zu merken, wie reagiert mein Körper gerade. Und dann nicht nur, ich habe mal ein Tool gelernt, ich wende das jetzt an, sondern wirklich so zu spüren, was braucht mein Körper jetzt gerade? Auch immer alles von verschiedenen Seiten zu betrachten. Es gibt so, das nervt mich jetzt gerade, dass ich jetzt dieses Symptom habe. Aber auch mal zu gucken, welche Funktion hatten das gerade? Weil diese Aufregung, die ich bekomme, dafür, also wenn ich jetzt irgendwie was vortragen muss oder so weiter, die sorgt dann natürlich auch dafür, dass ich total präsent bin da gerade. Dass ich gerade voll die Energie da habe sozusagen. Das heißt, wenn ich da jetzt einfach nur so schluffi, halb fast einschlafen würde, dann würde der Vortrag halt auch nicht so geil laufen. Und da halt einfach mehr Weichheit, Entspannung einzuladen in dieses, wie gehe ich mit mir selber um, wie gehe ich mit meinem Körper um und auch verzeihlich zu sein meinem Körper gegenüber und auch die Signale halt einfach anzunehmen und die Botschaften zu entschlüsseln.
Themenregulierung ist eine weitere Form der Verdrängung. Nein, Spaß. Nee, ich finde es, also ich weiß, glaube ich, sehr gut zu wissen, was du meinst. Also auf alles bezogen, was wir jetzt besprochen haben, kann ich natürlich sagen, so, oh mein Gott, Körperpsychotherapie ist jetzt so viel besser als normale Psychotherapie, weil wir holen endlich den Körper mit rein und dann fixe ich das noch mehr. Oder ich habe da, wir waren ja auch bei unserem Don't Die-Typen, dieses Prinzip kann ich auf alles beziehen. Ich kann ja jedes Tool, jede Methode der Methode oder des Tools willen ad absurdum führen und heilen des Heilungswillen und irgendwann darf ich vielleicht auch einfach mal leben und chillen. Also von daher, ich glaube, ich weiß, was du meinst mit kann eine Form der Verdrängung sein. Kann natürlich aber auch geil sein, wenn ich das verbinde und da sehe ich jetzt total deine Definition auch von Körperpsychotherapie, dass du nicht nur irgendwelche fancy Körperübungen machst oder nur redest, beides auf eine Art und Weise verknüpfst, dass es sich sinnvoll gegenseitig ergänzt.
Ja, dass daraus ein Bewusstwerdungsprozess wird, dass daraus die Person ihre eigenen Schatten erkennen kann, die man oft alleine nicht erkennen kann. Deswegen reicht auch nicht einfach ein Nervensystemregulierungstool, weil es oft halt diese Beziehungsebene braucht, dieses Spiegeln und dieses, hey, ich fühle da was, was dir selber verborgen ist, zum Beispiel. Und dann wird ein Bewusstwerdungsprozess daraus und dann wird auch eine Selbstermächtigung draus, weil ich dann besser, immer besser auch das selber erkennen kann, sozusagen. Also ich will auf gar keinen Fall, dass die Klienten von mir abhängig werden. Das ist ein richtig beschissenes Geschäftsmodell. Aber das ist mir ganz wichtig, dass die Leute eben selbst es schaffen, für sich selber in Zukunft bessere Erkenntnis zu haben, Bewusstseinsprozess zu haben.
Darf ich dir eine Abschlussfrage stellen?
Sehr gerne.
Die ist eine sehr locker leichte Frage, und zwar nach einem Gute-Laune-Moment. Was ist ein Gute-Laune-Moment, der dir einfällt?
Oh, direkt jetzt die Erfahrung am Wochenende, wo ich mit meiner Frau getanzt habe. Und es war kein gewöhnliches Tanzen. Also es war so elektronische Musik, aber sehr bunt, sehr floral, von einem meiner besten Freunde aufgelegt. Liebe geht raus. Und der ganze Abend war auch schon einfach ziemlich leicht irgendwo. Und die Partnerin des DJs, auch eine meiner besten Freundinnen, war auch mit dabei. Und es war auch einfach so leicht und locker und witzig. Und dann dieser Tanz mit meiner Frau, das war so spontan. Das war irgendwie so eine Mischung aus Contact, Impro und Körperarbeit und einfach nur Spielfreude.
Cool. Ach, schön. Da haben wir auch wieder alles verknüpft. Nochmal den Loop zur Lebensfreude und dem Körper. Vielen, vielen Dank.
Gerne. Danke dir.
Genau. Atmen.
Atmen. Nicht vergessen. Öfter mal tief in den Bauch atmen. Das tut richtig gut.
Dankeschön.
Ja, danke dir.
Sehr viel Spaß.
Toll.